Sprich mit mir.
Alle, die hinhören.
Selbstvertrauen erarbeitet man sich ja, das kommt nicht von allein.
Yes, we can.
By the content of that character.
Der Kommunikationspodcast
Theorie und Praxis
mit Klaus Ohnesorge und Andreas Horchler. Hallo, herzlich willkommen zu unserer fünften Folge des Kommunikationspodcasts Sprich mit mir mit Klaus Ohnesorge und Andreas Horchler. Unser Thema heute, voll bekloppt, Sport und engagierte Sprache. Andreas, was haben wir uns da vorgenommen?
Ja, ein dickes Brett, weil der Sport durchdringt natürlich die Gesellschaft wie wahrscheinlich überhaupt nichts anderes. Top die Politik, top die Wirtschaft und alles andere auch. Und alles, was im Kontext Sport gesagt wird, stell mal vor, in der Fußball-EM, die hinter uns liegt, Antonio Rüdiger, der dann im Originalton sagt, wir haben sie nicht getötet. Das ist nicht PC, das geht eigentlich überhaupt nicht. Und trotzdem dieser bärige Typ, den nimmt man das ab und man weiß sofort, wie er es gemeint hat und sortiert das ein. Mensch, das ist authentisch.
Das fällt wohl darunter. Gut, er ist auch groß darin, die Leute umzumähen und sie dann sofort wieder aufzuheben, wenn sie schmerzverzerrt am Boden liegen und sagt, komm Junge, steh auf, jetzt stell dich doch nicht so an. Also ich habe dich nicht getötet, hallo. Ja.
Vielleicht müssen wir unsere eigene Sportanbindung ganz kurz thematisieren.
Ja.
Du kommst aus dem Fußball und hast eine ganz schön lange sportliche Fußball-Torwart-Karriere, ne?
Das ist wohl so. Warum ist ja eigentlich so lang? Liegt an meinem Geburtsdatum wahrscheinlich, ja. Mhm. Tatsächlich. Ja, ich war immer schon, was heißt immer schon Torwart? Ich bin relativ spät zum Fußball gekommen, so mit 12, 13. Ich war vorher Schwimmer beim DLRG, aber ich konnte irgendwann die Kacheln nicht mehr zählen. So toll ich das finde. Mein Knie würde heute sagen, wärst du beim Schwimmen geblieben?
Oh ja. Ja.
Oh ja. Und Torwart war ich immer mit absoluter Leidenschaft. Toni Schumacher, mein Idol, der hat das Torwartspiel damals schon verkörpert wie kein anderer. Und deshalb bin ich ins Tor gegangen, wegen ihm, tatsächlich.
Ach,
ich bin wegen ihm ins Tor gegangen und ich habe jeden Ausschnitt im Fernsehen damals mit Video aufgenommen und dann geguckt, wie macht er was, wie geht er raus. Interessanterweise war die Strafraumbeherrschung, anders als bei ihm, nie so meine Kernkompetenz. Aber für meine Verhältnisse war ich ganz gut. Ich habe aber auch in allen möglichen Klassen gespielt, unterklassig, dann bis hoch zur 6. Liga. Und Torwarttrainer war ich dann noch lange, auch in der 5. Liga. Und das habe ich sehr genossen. Mit 40 habe ich mein letztes Spiel gemacht. Und dann bin ich sofort Torwarttrainer geworden und das habe ich sehr geliebt. Und mit 50 war dann irgendwann das Kapitel zu Ende, weil eben hier diese andere Welt auch entstanden ist. Aber ganz ehrlich, der Sport, der Fußball hat mir so viel gegeben. Ich habe tolle Menschen kennengelernt, das Auf und Ab, das Hinfallen, Aufstehen, der Wettkampf. Und in diesem Tor zu stehen, was für mich jahrelang die Welt bedeutet hat, das war mit das Größte.
Mir fällt gerade an, wo du gesagt hast, du hast mit dem Schwimmen angefangen. Ich war mit 10, 9, 10, 11 so in der Kante Schwimmer und war, glaube ich, in meiner Heimatstadt Koblenz mal ein Jahr lang der schnellste 50 Meter Kraulschwimmer bei den 10-Jährigen. Also da haben wir eine gemeinsame Vergangenheit und bei mir hat es mit dem Schwimmen aufgehört, weil ich eine Brille bekam und irgendwie dann nicht mehr damit zurechtgekommen bin, da irgendwie schlecht gesehen habe. Und das wollte ich dann einfach nicht mehr und bin dann auch zu Ballsportarten. Aber der Fußball war verstellt, weil mein Vater seines Zeichens früher Mittelstürmer bei den Sportsfreunden Siegen und spielte vor Gründung der Bundesliga gegen VfL Bochum, gegen Wattenscheid und gegen Schalke, you name it. Und schoss Tore gegen die und bei uns dann hinterm Haus kicken. Mein Bruder und ich haben dann sehr, sehr schnell die bittere Pille schlucken müssen mit Fußball. Das wird nichts, weil gegen den Alten kommen wir einfach nicht klar. Also mussten andere Ballsportarten her. Und das war dann Badminton, das war dann Squash. Das war eine Zeit lang Volleyball, auch in einer ganz ordentlichen Liga gespielt. Und dann im fortgeschrittenen Erwachsenenalter irgendwann mal für mich Tennis. Und dabei bin ich auch geblieben, bin ja auch immer noch aktiv. Und der tolle Faktor beim Tennis ist einfach, dass man eigentlich lebenslänglich spielen kann. Natürlich auf eine andere Art und Weise. Mhm. Mobilität wird eine andere, eine geringere.
Quatsch.
Aber es ist eben weniger. Ich bin relativ schnell. Ich bin total zufrieden. Ich bin Tennis und Laufsport. Ich bin zufrieden mit meiner Geschwindigkeit. Und insofern alles gut, was das angeht. Und kommunikativ, muss ich ganz ehrlich sagen, und kritisch gegenüber der deutschen Medienlandschaft, der ich ja auch, ja, 3 Jahrzehnte angehört habe als Tuender. Die goldene Zeit des Tennis mit 3, 4 Spielern, Federer, Djokovic, Nadal, hat in Deutschland nicht stattgefunden, weil kein Deutscher gespielt hat. Also ganz irre, ganz bei dem Individualsport, wo du sagst, es geht doch um die Qualität des Spiels und der Spieler. Und diese goldenen 20 Jahre sind in Deutschland vollkommen vorbeigegangen, weil kein Steffi Graf und kein Boris Becker spielte. Also vollkommen verrückt.
Ja, das ist auch nicht in Ordnung. Klar, ich war auch Boris Becker-Fan, ganz
ja,
ehrlich.
Ja, klar. Also es war spektakulär, wie der gespielt hat.
Das war Wahnsinn. Ich habe diesen Hecht auch probiert. Als Torwart habe ich es ganz gut
getan.
Nee, als Torwart habe ich das ganz gut
hingekriegt. Das muss ja die ganze Zeit machen.
Ja, eben. Deshalb war das gar nicht so übel. Ne? Das ging ganz gut, aber sonst war es nicht so. Ich habe auch Tennis ein bisschen gespielt. Ich hatte auch Unterricht. Ich fand das auch zwischendrin wirklich, wirklich cool, muss ich sagen, weil diese Auseinandersetzung ist auch nochmal auch eine schöne Geschichte, so eins gegen eins. Aber wenn du dann merkst, dass die Technik limitiert ist und du es mit Kraft machst, dann bist du ganz schnell der Unterlegene, da rennst du, wie du willst, du kriegst es nicht hin.
Absolut.
Das ist so. Aber ich finde das sehr schade, dass das nicht stattgefunden hat. Aber, um auch an der letzten Folge nochmal anzudocken, durch Social Media konntest du natürlich sehr wohl auch diese drei Protagonisten wirklich toll mitverfolgen. Jetzt ist mit Zverev nochmal ein bisschen Bewegung reingekommen, muss man wirklich sagen. Aber schade, weil das sind ja auch echte Helden des Sports. Ne?
Ja,
das
total,
darf man so sagen.
Total. Klaus, kommen wir zur Kommunikation. Und Torwarte sind Dirigenten. Das haben wir mehrfach schon mitbekommen bei sehr wichtigen, auch mit dem deutschen Nationalteam beispielsweise, immer Leute gewesen, die dirigiert haben, die gesagt haben, Mensch, Leute, wir müssen das und das verändern von hinten raus und so weiter. Wie hast du das praktiziert? Und wie viel hat die Torwartkarriere beigetragen deiner kommunikativen, damals ja noch Zukunft, weil du bist da ja erst eingestiegen.
Ja, ist richtig. Ja, ist ein schönes Bild mit dem Dirigenten. Der Torwart hat natürlich die Aufgabe, die Mannschaft zu stellen. Er ist der Letzte, hinten der Allerletzte. Und wenn er einen Fehler macht, ist meistens ein Gegentor. Das ist erstmal die mentale Geschichte. Deshalb musst du mental stabil sein, was nicht von Nachteil für mich war. Und dann fängst du natürlich an, die Abwehr zu stellen oder sogar im Mittelfeld, dass du Kommandos gibst, weil du hast das ganze Spielfeld vor dir und siehst das. Und das habe ich immer versucht. Natürlich musst du dafür das Spiel verstehen. Das habe ich natürlich auch über die Jahre erst gelernt. Und der, ganz ehrlich, das Torwartspiel hat sich ja brutal verändert. Als ich anfing, da war der mitspielende Torwart noch nicht so wirklich. Ja, da gab es noch einen Libero, der alles ausgeputzt hat, aber nachher wurde der Libero ja durch den Torwart ersetzt. Und irgendwie wurde ich beim Schreien da hinten auch relativ schnell heiser. Also manchmal so das lauteste Organ war das nicht. Aber ich habe das wirklich versucht. Ich habe auch über die Jahre immer wieder mich entwickelt. Und da musst du vor allen Dingen klar kommunizieren. Also diese sinnlosen Rufe, los, geh drauf, ja, was denn? Ja, aber das hörst du ja immer noch, überall. Aber wenn du wirklich sagst, hier, geh mit dem mit, geh, was weiß ich, rechte Seite, die Elf kommt da, im Rücken weg, geh mit, dass dann schneller der Zugriff da ist. Darum geht's ja. Aber was eine wichtige Komponente auch ist, der Verbund. Du kannst ja auch der Motivator sein, du kannst die Leute mitnehmen. Selbst bei einem Gegentor fängst du an, sofort zu sagen, Leute, weiter. Wir haben noch, was weiß ich, 60 Minuten Zeit, gib mal Gas. Ja. Also da kommt ganz viel zusammen. Und das muss ich echt sagen. Die Fußballkabine war meine erste Bühne.
Oh ja, das kann ich mir vorstellen.
Das
ja.
ist so.
Wow, was ist da gesprochen worden? Hast du mal ein Beispiel?
Ja, natürlich, weil ich war meistens Spielführer, Kapitän, mit kleinen Ausnahmen. Als Torwart bist du nicht immer Kapitän, weil dann heißt es, ja, du kannst nicht alle erreichen, aber ich halte nichts davon. Bist du Führungsspieler. Und ich habe das gemerkt, weil verlieren gehört nicht zu meinen Kernkompetenzen.
Sehr schön ausgedrückt, der Rhetorikmann. Ja, ja.
Genau, wenn wir dann zurücklagen in der Halbzeit und der Trainer hat gesprochen, ich bin fast immer dann aufgestanden und gesagt, Leute, und dann habe das Wort an die Mannschaft gerichtet. Mhm. Ob das immer sinnvoll war, weiß ich nicht. Ich habe aber dann über die Jahre auch vor dem Spiel gerne was gesagt. Später als Teil eines Trainerteams, als Torwarttrainer, Co-Trainer, habe ich das auch sehr gerne gemacht. Aber damals schon als junger Spieler war das die erste Bühne. Und damals war ich eher außerhalb des Fußballs noch introvertiert. Aber beim Fußball war das komplett anders. Und da habe ich wirklich das Wort ergriffen. Und einer meiner alten Trainer, der Herbert, der hat gesagt, Klaus, weißt du eigentlich, wie anstrengend du warst? Sag ich, wie bitte? Sagt er, du wolltest alles ausdiskutieren. Jede Entscheidung, jede Auswechslung, Einwechslung. Das gibt's doch gar nicht. Aber letztlich war es eine tolle Zeit. Also ich wollte das durchdringen, aber da bin ich aufgestanden und habe gesprochen. Und ich habe das oft reflektiert, aber es war tatsächlich die erste Bühne.
Ja. Wie kreiert man so einen Chaka-Moment in der Kabine vorm Spiel oder in der Halbzeitpause, wenn man im Rückstand ist?
Das wird im Endeffekt nur über Emotionen gehen. Also natürlich mag ich es, wenn ein Trainer es schafft, innerhalb kürzester Zeit mit 2-3 Sätzen taktischen Anweisungen zu geben, die auch die Statik des Spiels verändert. Das finde ich schon toll. Das ist Qualität. Aber du kriegst die Leute über Emotionen. Wenn du jetzt reingehst, liegst 3-0 zurück und machst die Leute fertig, was oft passiert ist, ja, dann werden die zusammengeschrien, muss vielleicht auch mal sein, ja. Aber was musst du? Musst du doch irgendwie packen, emotional. Und sagen, hey Leute, 3-0 hört sich nicht gut an. Aber 45 Minuten, da kannst du auch 4 Tore machen noch.
Ja.
Also was ist denn? Das kannst du ganz verschieden. Du kannst es auch visualisieren. Du kannst einen Zeitungsausschnitt hinhängen von einer Mannschaft, die einen Rückstand aufgeholt hat. Da gibt es ja berühmte Spiele. Oder vielleicht steht morgen Folgendes in der Zeitung und schreibst mal kurz hin, die Mannschaft dreht das Spiel. Aber es liegt an euch. Also wofür sind wir hier? Da draußen stehen 500 Leute, die haben Geld bezahlt, um uns zu sehen. Wie sieht's denn aus?
Toll, ja, toll.
Also, ja, aber ja, das geht ja über die Emotion meiner Meinung nach. Mhm. Und ich möchte bitte nicht das Taktische vergessen. Das gehört sicherlich dazu. Aber die Emotion ist doch das, was die Leute bewegt.
Ganz genau, ganz genau. Interessanterweise in meinem Sport, im Tennis, gibt es wahnsinnig viel beim Doppel nonverbale Kommunikation. Mhm. Also du bist als Netzspieler, zeigst dir hinter deinem Rücken, wohin du gehst nach dem Aufschlag beispielsweise.
Ja.
Ob man rushiert, ob man auf die andere Seite geht oder signalisiert, servier den bitte auf die Vorhand oder die Rückhand und ich werde dann Folgendes tun und so weiter. All das ist Zeichensprache. Und das zweite Element, der Chakra-Element, ist auch nonverbal, nämlich das ist die Intensität, mit der man sich abklatscht.
Genau.
Nach dem Punkt, ja. Und wenn man nach einem heftigen Rückstand 0-40 oder so das Spiel trotzdem noch gewinnt, dann geht's so, zack, ja, come on, ja. Mhm. Und dann geht's wirklich voran und zur Sache. Und an der Stelle ist natürlich Tennis dann auch Mannschaftssport irgendwie.
Klar.
Und auch sehr, sehr mental, emotional und technisch, taktisch.
Aber
also alles zusammen.
Aber gerade mental, wenn du dir diese langen Schlachten anguckst, ich weiß nicht, irgendwann mal Boris Becker gegen McEnroe 6 Stunden, ich weiß nicht mehr, wo das war, Hartford, ich weiß gar nicht mehr. Das ist ja eine Berg- und Talfahrt, das musst du erstmal durchhalten. Du kannst ja nicht 6 Stunden oder von mir aus auch 3 Stunden nur auf einem Level sein. Ich habe da irgendwann mal so ein Buch gehabt, ich glaube vom Brett Gilbert. Das hieß Winning Ugly.
Winning Ugly, ja, ja. Einer der berühmtesten Coaches überhaupt. Ja, Gilbert immer noch unterwegs und so. Und genau der schreibt ja in dem Buch das, worauf es letztendlich ankommt, dass man eben Strategien auch umstellt. Also jemand wie Sascha Zverev als momentaner deutscher Herren-Aushängeschild-Tennisspieler. Ja Gott, der Mann ist, ich habe den mal, als er 18 war, in Washington getroffen und mit dem kurzes Interview gemacht und da war er noch so ganz huschig irgendwie und aber schon natürlich voll auf der Schiene, ein Superprofi zu werden. Und da muss man sagen, wenn so eine Schlacht eben bei einem Grand Slam, wo du ja Best of 5 spielst, also du musst 3 Sätze gewinnen und das kann dann halt regelmäßig 5 Sätze werden. Und der Mann ist fast 2 Meter groß und du kannst dir einfach nicht vorstellen, der kann einfach keinen Doppelfehler machen, zum Beispiel beim Aufschlag.
Mhm.
Du hast ja 2 Chancen beim Aufschlag, ja, also erster Aufschlag mit 240 Sachen oder so, zweiter Aufschlag ein bisschen langsamer, aber allein vom Winkel her, der muss drin sein. Mhm. Und solche Leute machen Doppelfehler. Das ist irre. Und da sieht man, wie mental diese Dinger sind, ja, wo man wirklich dann irgendwann mal, und ich erlebe das in meiner sehr, sehr bescheidenen Tenniskarriere auch, wenn ein Mensch sehr lange dauert. Ich hatte letzte Woche so ein Leistungsklassenturnier und hatte einen Gegner, der auch übrigens so ein Riese war, aber der gemeines Tennis gespielt hat. Stopp-Lopp. Also kurze Bälle, die ganze Zeit krasse Winkel. Und ich bin eigentlich ein Freund von einem kräftigen Grundlinien-Spiel. Naja, und er spielte dann halt seine krummen Dinger und so. Und ich habe den ersten Satz einfach gut aufgeschlagen und so weiter. Klar gewonnen. Zweiten Satz, so ein kurzes Tal gehabt. Aufschläge sind nicht mehr reingegangen. Und habe den zweiten Satz verloren. Und dann gehst du auf in solcher Spielklasse in den sogenannten Champions Tiebreak. Also wer zuerst 10 Punkte mit 2 Punkten Abstand hat, der gewinnt das Match. Und da ist es mir gelungen, und das gelingt mir bei weitem nicht immer, meine Kräfte nochmal zusammen zu bündeln und zu sagen, okay, jetzt komm, jetzt konzentriere dich nochmal. Ne? Und habe das dann 10-6 auch gewinnen können. Aber wie gesagt, das ist nicht immer so. Und im Unterschied zum Fußball, du bist halt dann beim Einzel echt mit dir alleine.
Aber das ist genau der Punkt. Und da können wir eine tolle Brücke schlagen. Aber bevor ich die schlage, muss ich sagen, ich fühle es, wir müssen mal ein Match gegeneinander machen.
Tennis?
Ja.
Ja, cool.
100%.
Ja, ja, toll.
Du wirst mich fertig machen, aber ich werde meine Lunge auf den Platz lassen.
Ja, 10 Jahre das ist älter als du. Ja, komm, Alter.
Ja, steht.
Alles klar.
Also, ja. Weltklasse.
Geht. Bingo.
Jawohl. Wir sprachen ganz am Anfang, ich glaube sogar in der ersten Folge, über das Thema, dass erstmal eine innere Stärke da sein muss, die zu einer äußeren Stärke wird, also zu der Wirkung.
Genau.
Und das können wir gerne in beiden Sportarten, aber wahrscheinlich in ganz vielen anderen auch verorten. Das heißt, wenn du mit dir innerlich klar bist, hast du andere Ergebnisse. Das gilt für die Bühne genauso wie für den Sport. Und natürlich geht das auch mal runter von der Energie. Und dann ist eben die Frage, wie machst du das?
Wie gehe ich damit um?
Wie gehe ich damit um? Ja, also wie komme ich schnell wieder in die Energie, in die Kraft? Und da gibt es ja viele Möglichkeiten, ob wir einen Anker haben, ob wir einen Powersong haben, ob wir eine andere Technik haben, eine kleine Meditation, was auch immer. Aber da siehst du, wie wirkungsvoll das ist, dass wir sofort wieder zu unseren 100% finden.
Ja.
Und gerade im Sport ist es ja so, dass du, wenn du gerade so ein bisschen bergab gehst, dass du den Fokus richtest auf die negativen Dinge. Boah, der Schiri pfeift heute Mist oder der Wind, ich habe Gegenwind, ich krieg den Ball nicht rüber.
Ich zerdepper meinen Schläger.
Ja, genau, der Fokus geht raus. Wenn du aber sagst, okay, das sind die Gegebenheiten, so ist es gerade, das Wetter, der Schiri, der Gegner. Ja, aber was mache ich damit? Also ich bleibe bei mir. Habe ich eine viel höhere Wahrscheinlichkeit, ein gutes Ergebnis zu haben?
Absolut. Reset-Button.
Genau.
Zurück auf los.
Genau. Also bleib bei dir, hab den Fokus und sag, okay, es regnet, Gegenwind, Gegner, Platz schlecht, alles. Ja, ist so. Aber für den anderen auch. Aber ich mache jetzt das Beste. So. Und dann bist du unterwegs. Und das kannst du als Metapher für alles nehmen.
Und wie viel uns das über unsere Kommunikation, über unser Sprechen sagt, müssen wir, glaube ich, gar nicht unter Beweis stellen jetzt. Weil das ist ja augenfällig, das ist ja vollkommen klar. Wir kommen in eine brenzlige Situation auf der Bühne, in einem Podcast, auf einer Podiumsdiskussion und merken, oh Mensch, ich bin schlecht drauf und irgendwie geht's mir nicht so gut und so weiter. Und genau dann wieder zurückzugehen und zu sagen, okay, ich komme jetzt mit meinem Powersong, mit meiner guten Vision, komme ich wieder auf meine 100%, dann bin ich auch sofort wieder da und dann funktioniert eigentlich alles.
Ja, ist eine Haltungssache. Wir hatten das Thema Haltung häufig. Ja. Welche Haltung habe ich? Und gerade wenn es mir nicht gut geht, aber ich habe ein Gespräch mit einem Kunden, mit einem Mandanten, ein Mitarbeitergespräch, egal was, oder privat. Der andere kann nichts dafür, dass ich vielleicht gerade schlecht drauf bin.
Absolut nicht.
Da sind wir bei dem Thema Respekt, was wir vor 2 Folgen hatten. Also lass dich drauf ein, hab den Fokus. Und gib dem Gespräch eine Chance. Weil wenn ich so negativ gepolt da reingehe, dann ereilt mich diese selbsterfüllende Prophezeiung. Dann wird das Gespräch oder die Veranstaltung wird Mist. Ja. Aber geh offen rein, hol alles raus. Aber wieder Haltung und Fokus. Mhm. Und das wird den Unterschied machen. Und dafür brauchst du hier und da auch die Disziplin.
Gucken wir mal in den Sport und die Kommunikation im Sport. Und da bietet sich schon in Deutschland sehr, sehr stark der Fußball an. Ich kann natürlich auch Aftermatch-Interviews von Tennisspielern Revue passieren lassen, aber das ist in Deutschland weniger bekannt. Ich habe den Eindruck, ich erinnere mich, als Berti Vogts Bundestrainer war in den 90er Jahren, da ist er mal bei einem Interview gefragt worden, nach einem, ich glaube, Achtelfinalsieg, Herr Vogts, was sind denn jetzt Ihre nächsten Pläne? Und Berti Vogts antwortet, ja, wir gehen jetzt erstmal duschen. Sensationell, also ein Gassenhauer aus meiner Sicht. Wie cool musst du sein, um sowas zu antworten, ja? Und ich habe den Eindruck, man hatte Günter Netzer, mein Gott, ein Raubein, ja, beispielsweise. Auch später Podolski beispielsweise, die wirklich so holzschnittartig rüberkamen, wenn sie was gesagt haben, wenn sie gesprochen haben. Gibt es ja berühmte Sätze, die sich auch im Wortschatz gehalten haben, bis heute, gerade bei Podolski.
Definitiv.
Heute hat man den Eindruck, so in der Nachbetrachtung auch der Fußball-EM im eigenen Land 2024, ja, die haben halt ein Training gehabt, Rhetoriktraining, sind so weichgespült fast alle, oder?
Mhm.
Wie siehst du das?
Das ist
eigentlich schade, also so ein bisschen ist da ein bisschen Authentizität weggegangen.
Ja, das Gefühl hat sich bei mir auch eingestellt. Wobei das, da gibt es ja 2 Seiten der Medaille. Ich finde das sicherlich schon ambitioniert, jemanden, der gerade da 90 oder 120 Minuten gefightet hat, vielleicht verloren hat, da ging es um eine Menge, direkt das Mikro unter die Nase zu halten. Also versuch dich mal selbst da rein zu versetzen, wie reflektiert bist du? Und da erlebst du heute echt tolle Statements zum Teil. Also Thomas Müller ist jemand, der das echt gut kann.
Spielt aber auch keine 120 Minuten mehr.
Eine böse Spitze. Aber er ist überragend.
Ja, absolut. Nein,
alles gut. Nein, um Gottes Willen, wer sind wir denn? Der ist rhetorisch auch sehr spannend übrigens.
Und
das ist das eine. Also wer könnte das, wenn er gerade einen Erschöpfungsgrad hat und auch emotional vielleicht gerade in einer Situation ist, die nicht ganz einfach ist. Und dann wollen wir tolle Statements. Natürlich kommen da auch tolle Sätze raus, das ist das eine. Aber ich habe das Gefühl, dass dieses Training, was da stattfindet, und ich habe kein internes Wissen da, das muss ich wirklich sagen, dass das irgend so ein Standardding ist. Und dann kommen Worthülsen.
Sprechblasen.
Genau. Und das brauchen wir nicht. Dann würde ich es lieber nicht hören, muss ich dir sagen, weil das ist sehr schade. Es gibt aber Ausnahmen, immer wieder. Ne, ich meine damals Per Mertesacker, der sagte, ich setze mich erstmal 3 Tage in die Eistonne oder sowas. Das sind Sätze, das ist menschlich und das ist nahbar, authentisch. Und es sind auch Menschen. Und ich kann von denen nicht erwarten, dass die immer sich korrekt ausdrücken. Also nimm bitte die WM in Katar. Das war unsäglich, was passiert ist. Auf einmal waren unsere Fußballer die politischen Botschafter. Das ist nicht ihre Rolle. Auch die, nicht die vom Bundestrainer. Und der war ja sichtlich genervt. Und das Ding ist auch an die Wand gefahren, weil die in eine Rolle gedrückt wurden, in die sie nicht gehören. Das waren Fußballer, die eine WM spielten und sollten da nicht, was weiß ich, moralisch jetzt politisch was verkünden. Das war eh verlogen, das Ding. Also von daher, und dann stellen sie sich da hin und halten sich den Mund zu und die Regenbogenbinde und was weiß ich. Unsägliche Nummer. Also die werden auch überfordert. Aber nochmal zurück. Ich finde, entweder habe ich was zu sagen, dann darf ich das auch und muss nicht Angst haben, dass ich nachher gleich eine Geldstrafe kriege vom Verein oder der UEFA oder der FIFA oder wem auch immer, der Liga, DFL. Aber dann bitte nicht diese Worthülsen, das mag ich nicht.
Ja, geht mir ganz genauso. Und ich finde es aber, deine Verteidigungsrede auch ganz, ganz angebracht und würde mich der Medienkritik, ja, also der Grundumstand, also wenn ich es übertrage in meinen Sport, wie schwer es einem fällt, wenn man ein Match verloren hat zum Beispiel, da zum Netz zu gehen und zu sagen, die Hand zu geben und zu sagen, boah, gut gespielt oder so. Manchmal will man das nicht sagen, sondern will sagen, du hast Mist gespielt und trotzdem gewonnen, verdammt nochmal. Ja. Und natürlich sind die auch auf Puls 140, wenn sie vom Spielfeld kommen, die Fußballer, und dann eine Minute später sagen, ja, ist ja wohl nicht so gut gelaufen oder so. Das ist schon echt schwierig auch, also, und dem würde ich absolut beipflichten und trotzdem auch, wie du auch sagst, auch dabei bleiben. Die Worthülsen sind die schlechtere Variante.
Das ist definitiv die schlechtere Variante, weil um was geht es? Habe ich was zu sagen oder nicht? Und ich fände es völlig in Ordnung, wenn eine Interviewanfrage nach dem Spiel kommt und der Spieler sagt, ich möchte gerade nicht.
Genau, genau.
Ich kann gerade nicht oder ich will das nicht. Dann finde ich das noch besser.
Aber stell dir mal vor, die Referenz, wir haben in der letzten Folge über Social Media gesprochen zum Beispiel, wo diese kurzen Snippets eben an der Tagesordnung sind. Und das diktiert einen Großteil der nicht virtuellen, sondern der realen Welt mittlerweile. Ja. Ich will da im Moment nichts zu sagen. Vielleicht würde das viral gehen und beklatscht werden, aber vielleicht würde er auch in die Tonne getreten in Social Media darüber.
Das kann passieren, aber ich
finde, wäre auch nicht so schlimm eigentlich.
Ja, das sagen wir jetzt so, aber du musst das dann wahrscheinlich auch aushalten. Und in so einem echten Shitstorm, ich weiß nicht, da musst du ja recht stabil sein. Ich kann mir das fast gar nicht ausmalen. Ich habe das hier und da mal im Kleinen erlebt, aber das will ich überhaupt nicht gleichschalten mit Leuten, die komplett in der Öffentlichkeit stehen. Und das musst du erstmal aushalten. Das ist schon bitter, wenn man das so mitkriegt. Aber ich fände es konsequent. Und am Schluss, wenn ich sage, ich bin eine Persönlichkeit, ich bin selbstbestimmt und ich möchte gerade nicht sagen, weil ich bin enttäuscht über das Spiel oder über mich oder den wen auch immer, Schiri oder keine Ahnung. Wir können gerne in einer Stunde uns in der Mixzone treffen und dann können wir gerne nochmal sprechen.
Ganz genau.
Ich fände das cool. Wenn das jeder dann nur noch macht, ist auch doof. Ne? Ja. Aber nimm mal das Beispiel. War das bei den French Open, Zverev gegen Alcaraz? Da gibt es einen Ball, der wurde ausgegeben von Zverev. Der war drin. Das war gerade der Knackpunkt im Spiel. Ich habe da vor dem Fernseher gesessen und ich wollte schon, dass er gewinnt, gebe ich gerne zu. Und ich dachte, das gibt's nicht. Der Schiri guckt sich das nicht mal an mit diesem Hawkeye oder wie das Ding heißt. Und jeder hat nachher in den 10 Wiederholungen gesehen, dass der Ball war gut. Und das war offensichtlich spielentscheidend. Und das war so cool. Der hat kein Fass aufgemacht. Der hat sich nachher dahingestellt, hat das Mikro genommen und hat seinen jungen Gegenspieler gelobt und sagt, du hast eine ganz große Karriere vor dir. Da habe ich gesagt, boah, was ist denn das für eine Größe? Ich habe mich selber da gesehen, ich habe erstmal das ganze Netz abgebaut, hätte den Schiri von seinem Stuhl runtergeholt. Und, also wäre eine ganz kleine Nummer gewesen
oder, jetzt. Oder John McEnroe, the ball was clearly in.
Genau. Also, oder hätte an Toni Schumacher gedacht und hätte das Knie rausgeholt. Ich weiß nicht. Also das sind Momente, da kannst du als Sportler oder nennen wir es Kommunikator, natürlich auch, wenn du den Fokus hast, echt was Tolles machen.
Absolut.
Wenn es aber menschlich ist und du bist einfach nur enttäuscht und sauer und wütend, ist es auch wieder okay. Aber du siehst, wie viele Facetten das hat. Aber Worthülsen sind für mich das Schlechteste.
Ja. Und dennoch können wir vom Sport und von der Kommunikation im Sport auch immer wieder eine Menge lernen, was unsere Authentizität angeht, was unsere Glaubwürdigkeit angeht, auch was unsere Empathie angeht. Und da haben wir jetzt ein Beispiel.
Sprich mit mir, was uns aufgefallen ist.
Ja, Klaus, Sommer 2024, EM im eigenen Land, viele, viele Wettbewerbe der Nationalmannschaft, den Bach runtergegangen davor, Viertelfinale. Und eine sympathische Mannschaft, glaube ich, haben fast alle Deutschen so empfunden. Zum Teil richtig tolle Spiele. In dem Fall hatten wir im Viertelfinale den Elfmeter.
Den nicht gegebenen Elfmeter.
Also Drama, Tragik, alles mit drin. Und dann gibt es eine Pressekonferenz. Auch an Julian Nagelsmann, der Bundestrainer, sagt das hier.
Es gab eine Symbiose zwischen Mannschaft und den Menschen im Land. Und ich hoffe, dass wir es auch nachhaltig hinkriegen, die Symbiose in weit wichtigeren Bereichen fortzusetzen. Ich war jetzt bei noch keinem Turnier dabei, aber ich habe mir sagen lassen, dass es nicht oft der Fall war, dass nahezu jeder Spieler, der das Camp verlässt, Tränen in den Augen hat. Das ist, glaube ich, schon ein großer Verdienst von allen im ganz gesamten Staff.
Gänsehaut, oder?
Total.
Das habe ich auch von Bundestrainern in Deutschland noch nicht. Sowas habe ich noch nicht gehört. Er ist ja noch nicht lange im Amt und er muss ja auch so eine Phase, wo er sich beweisen muss irgendwie. Und Viertelfinale ist bestimmt Etappenziel, aber auch nicht mehr als das. Man hat sich noch mehr erträumt, erhofft, ganz gewiss. Und dann setzt er sich dahin und hat das Lob für die Mannschaft und geht weit in den gesellschaftlichen, politischen Raum hinein und sagt, Leute, davon könnt ihr euch was abschneiden.
Das ist echt Größe.
Und das nicht gescriptet.
Nein. Das kann nicht gescriptet sein, sonst muss ich hier das Mikro aus dem Fenster werfen. Das kann nicht sein, weil das ist für ihn, glaube ich, eine ganz bittere Niederlage. Weil der junge Mann scheint mir sehr, sehr ehrgeizig zu sein. Und ich muss zugeben, ich war nicht immer Fan. So zu Bayern-Zeiten, ich weiß nicht so recht. So richtig warm wurde ich mit ihm nicht, aber das mag mein Fehler sein. Und plötzlich fängt er an, diese Nationalmannschaft umzukrempeln. Aus heutiger Sicht sage ich ganz klar, wie mutig. Ja, er hat echt umgebaut. Junge Spieler, auch Spieler, die du gar nicht auf dem Zettel hattest, ein paar Alpha-Tiere aussortiert. Also richtige, mutige Entscheidungen, um ein Gefüge zu schaffen. Also der hat da seine Handschrift echt hinterlassen. Und dann wuchs diese Euphorie auf einmal in dem Land. Es war nicht vergleichbar mit dem Sommermärchen.
Nein, 2006 ist einmalig.
Das ist auch so. Aber es war im Wachsen. Und wenn wir eine Runde weitergekommen, wäre echt nochmal was passiert. Und das Spiel ist ja bitter, das muss man sagen. Wir hatten tolle Chancen und mit dieser Szene bin ich auch persönlich sehr unglücklich. Man weiß ja heute nicht mehr, was Hand ist, was nicht. Aber eins, ich hätte keinen Videobeweis gebraucht. Ich habe nur diesen Abwehrspieler von Spanien gesehen in der Wiederholung, in der Zeitlupe. Und der kriegt den Ball an die Hand und du musst ihn nur angucken, wie er guckt. Er guckt wie ein kleiner Junge, der ertappt wurde, wie er gerade Süßigkeiten geklaut hat. Und da wusste ich schon, der Junge wusste so dermaßen, dass das Hand war. Da hättest du jeden Videobeweis, hättest du knicken können. Das war so klar. Ich will da die Diskussion gar nicht aufmachen. Es war eine Niederlage und sie haben sich dagegen gestemmt. Und dann stellt er sich dahin und dann kommen ihm die Tränen. Und dann siehst du einfach, boah, der brennt dafür. Das ist ja nicht gefaked oder irgendwas. Da siehst du, das ist dem Mann wichtig. Und offensichtlich dieser Mannschaft auch mit der Toni Kroos-Geschichte, mit allem drum und dran. Und dann sagt er, es gibt noch viel größere Themen als den Fußball. Also er schafft es in dieser Niederlage, die ihm bestimmt wehtut, heute noch, bin ich ganz sicher, den Blick viel weiter zu fassen, die Perspektive zu weiten und zu sagen, Leute, wir als Gesellschaft helfen wir deinem Nachbarn und wir als Gemeinschaft. Das ist jetzt vielleicht auch ein bisschen rosa-rot, so von wegen, das wünscht man sich von der Politik. Aber Sport kann eben viel. Und Sport kann in dem Moment aus diesem Modus raus, Julian Nagelsmann, weil er hätte jeden Grund gehabt, da nur zu sitzen und den Schiri rund zu machen und zu sagen, ist doch alles Mist, was hier läuft. Und er nutzt es, um einen Impuls zu setzen, der gerade heute wichtiger ist denn je.
Absolut. Wahnsinn. Sensationell. Und man kann darüber urteilen und mutmaßen, welche Rolle und vielleicht auch zu große Rolle der Fußball spielt, aber er spielt sie halt mal. Und genau deshalb ist dieses, ja, ich sag mal, rhetorische Kleinod, was Nagelsmann uns da eingeworfen hat, so brillant, wie es ist. Ne?
Das ist wirklich so. Ich finde es interessant, weil es gibt ja auch kritische Stimmen, die dann sagen, ah, jetzt ist er auf einmal der große Experte in Sachen Gesellschaft. Der Fußball ist am Schluss auch so ein Querschnitt durch die Gesellschaft, ganz ehrlich. Mhm. Und deshalb taugt der Fußball oftmals auch als Blaupause für die Gesellschaft oder auch fürs Unternehmertum. Ja. Ich habe doch mal einen Vortrag drüber gehalten. Fußball als Beispiel, wie du ein Unternehmen führst.
Ja, toll. Ne? Toll,
super. Das passt einfach wunderbar. Und wenn dann jemand sagt, ich habe mal den weiteren Blick und ich habe noch andere Sachen im Blick, finde ich das eher toll. Das ist ja eher so visionär. Und ich habe das sehr gerne gehört und ich hatte echt Gänsehaut, weil ich glaube, ich wäre in dem Moment ähnlich wie Zverev, ich anstelle von Zverev, wie ich es eben gesagt habe, ich wäre so sauer gewesen wegen diesem Handding. Und das ist für mich auch Größe. Und
Absolut, das ist
echt reflektiert und sich der Rolle bewusst sein. Und das können wir auf jeden runterbrechen, der kommuniziert, dass du sagst, ich weiß, welche Rolle ich habe. Und gerade wenn es schwierig ist, gilt es erst recht. Und das hat er da echt toll gemacht.
Klaus, wir haben noch ein anderes Beispiel. Wir gehen zeitlich weit zurück ins Jahr 1998 und in den Vereinsfußball zu Bayern München. Und die Bayern hatten damals einen Trainer, der ziemlich extrem ungeskriptet und nicht im Genuss eines Rhetoriktrainings aus sich rausgegangen ist. Zum Beispiel so.
Ein Trainer ist nicht ein Idiot. Ein Trainer sei, sehe, was passiert im Platz. Es gibt Spieler wie zwei oder drei, diese Spieler waren schwach wie eine Flasche leer. Haben Sie gesehen Mittwoch? Welche Mannschaft hat gespielt Mittwoch? Hat gespielt Mehmet, oder gespielt Balder, oder hat gespielt Trapattoni? Diese Spieler beklagen mehr als Spiel. Strunz. Strunz ist zwei Jahre hier, hat gespielt sein Spiel. Ist immer verletzt. Was erlaubt Strunz? Müssen zeigen, jetzt ich will Samstag, diese Spieler müssen zeigen mich, es sei Defense, müssen alleine das Spiel gewinnen, müssen alleine das Spiel gewinnen. Ich bin müde jetzt, erwarte diese Spieler, die verteidige diese Spieler. Ich habe immer die Schuld über diese Spieler. Einer ist Mario, einer ist André Mehmet. Strunz, ich spreche nicht, dass gespielt nur 25% des Spiels. Ich habe fertig.
Ich habe fertig. Sensationelle, legendäre Worte 1998, Giovanni Trapattoni. Ja, da sind wir relativ weit von weg. Ne? Heute in der Art, wie wir miteinander sprechen, so ein bisschen mit Glacé-Handschuhen, wir machen uns in einer Wohlfühlzone. Eigentlich kann man das zu Recht, solche Rhetorik, vermissen ein bisschen, oder?
Das kannst du vermissen, weil was steckt da drin? Da steckt so viel drin. Da hast du jemanden, über den ja jeder sagt, das ist ein ganz feiner Mensch. Das ist ein hervorragender Trainer gewesen sein Leben lang. Vorher ein aktiver Fußballer, ein toller Profi. Aber alle sagen, das ist ein toller Mensch. Und da muss schon einiges passiert sein, dass er so durchgedreht ist. Und er hat, ich glaube, seinen Emotionen freien Lauf gelassen. Aber es war ihm zu wichtig. Ich glaube, ihm ging es um viel zu viel. Bayern war damals nicht so richtig gut am Performen. Er hatte keine Lust mehr gehabt, weil alle Ausreden gesucht haben. Und du kannst das jetzt ja auf alle Bereiche übertragen. Es werden Ausreden und Alibis gesucht. Jeder ist schuld, nur man selber nicht. Und er sagt es einfach mal. Er sagt, Leute, ich spiele nicht selber. Die Spieler spielen. Und die gerade die Klappe aufreißen, die performen selber nicht. Und jetzt muss die Mannschaft selber den Karren aus dem Dreck ziehen. Die müssen jetzt Gas geben auf dem Platz. Und ich will das sehen am Samstag. Immer soll ich schuld sein. Entschuldigung. Brich's runter auf eine Führungssituation. Ja? Die Führungsperson wird dauernd kritisiert, aber die ganze Truppe liefert gerade nicht, weil sie Ausreden suchen. Selbe Situation. Dass du es einfach mal benennst, aber vor allen Dingen mit absoluter Leidenschaft. Und darum geht's doch. Das ist nahbar und greifbar, oder?
Und erst recht die Kommunikatoren, die im Sandwich sind, ne? Also die sinngemäß oben buckeln, unten treten.
Ja.
Ne? Also die dann Personalverantwortung haben und nach oben Ergebnisse liefern müssen. Die haben es ja dann noch schwieriger, was das angeht. In gewisser Weise ist natürlich ein Trainer eines Bundesligisten genau in dieser Situation. Er hat zu delegieren in die Mannschaft und er hat natürlich einen Vorstand, Vereinsvorstand, der Performance sehen will. Also es ist genau eine solche Situation. Und ich meine, du machst ganz klar, welches Derivat wir im Prinzip für das Kommunizieren daraus ziehen. Und das würde vielleicht paraphrasiert heißen, man muss sich ab und zu mal ehrlich machen und trauen und dann vielleicht auch laut werden.
Das muss dann mal sein. Das kann nicht immer sein, weil das verbraucht sich sehr schnell.
Ja.
Wenn du immer schreist, dann hört nachher keiner mehr hin.
Ist ja logisch.
Ja,
kennen wir aus der Familie. Ne? Oder manche kennen es aus der
Familie. Manche kennen es aus der Familie. Lassen wir es so allgemein stehen. Aber je nachdem, was es gerade braucht, hast du verschiedene Werkzeuge und dann kannst du die einsetzen. Das Ding hat ja noch eine Facette. Wir haben eben außerhalb der Aufnahme mal gesprochen. Er spricht mit seinem italienischen Akzent. Stört das einen?
Nee.
Im Gegenteil.
Ja.
Im Gegenteil, das ist pure Persönlichkeit. Und dieses Ich habe fertig ist ja ein geflügeltes Wort.
Sensationell, natürlich, das ist deutscher Wortschatz.
Ja, er spricht aber auch metaphorisch. Er hat gespielt wie eine Flasche leer. Mhm. Ja, ich meine, das ist eine geile
Metapher. Was erlaube ich Strunz?
Gut, Strunz hat darunter, glaube ich, auch gelitten mal. Ja, er hat zwar eine, hat er, glaube ich, sogar mal gesagt, aber er hat auch unheimlich Popularität da bekommen. Da steckt so viel drin, aber am Ende ist es so, wie du es formulierst, sich mal ehrlich machen. Und dann sind wir wieder vorher bei den Worthülsen. Was willst du? Ich meine, du kannst nicht immer so einen Auftritt hinlegen, aber wenn es die Situation erfordert und wenn es gerade mal wichtig ist, dann ist sowas, ja, das ist alternativlos, wie ich finde. Das macht einen Unterschied im Vergleich zu diesen weichgespülten Statements. Ja. In allen Bereichen, nicht nur im Sport, auch in der Politik. Da habe ich lieber, dass einer mal sagt, was ist. Oder mal sagt, ich habe sogar einen Fehler gemacht. Finde ich toll, wenn sowas mal gesagt wird. Das ist ein Unterschied in der Kommunikation und damit in der Wirkung und vor allen Dingen in der Tiefe. Und das verbindet Menschen.
Total, absolut. Klaus, zum Abschluss dieser Episode haben wir noch eine Rubrik offen und das ist
Sprich mit mir. Der Tipp.
Wir versprechen unseren Hörenden ja, dass wir so eine kleine Übung, einen Trick oder ähnliches anbieten. Und lass uns doch mal was entwickeln aus der Welt des Sports. Also was können wir für den öffentlichen Auftritt, die öffentliche Rede von der Welt des Sports lernen, übertragen in unsere Rede? Was ist da aus deiner Sicht besonders gut? Also wahrscheinlich erzählst du was aus der Welt des Fußballs und ich habe vielleicht eine Kleinigkeit aus der Welt des Tennis noch.
Ich möchte gerne benennen das Thema Leidenschaft. Weil jeder, der Sport macht und sich misst mit anderen, einen Wettkampf bestreitet, möchte schon gewinnen. Ja, du gehst ja nicht hin und sagst, ein Unentschieden wäre toll. Also, Entschuldigung, oder verlieren wäre super heute, das Schulden. Das ist ja Quatsch. Du willst gewinnen, das ist auch so. Das liegt in der Natur der Sache. Und deshalb wirst du alles geben, was du hast, im Rahmen deiner Möglichkeiten. Und ich nenne das gerne Leidenschaft, nenne es Herzblut. Und das gilt für die Kommunikation genauso, gerade wenn du auf einer Bühne stehst. Wir sprachen ganz am Anfang vom Podcast mal darüber, dass wir einen Nutzen bieten sollten und dass da Menschen sind, die uns zuhören und die uns ihre Lebenszeit schenken. Also haben wir die verdammte Pflicht, unsere 100% abzuliefern und das ist nicht verhandelbar. Und diese Leidenschaft sollten wir immer an den Tag legen. Und das kannst du aus dem Sport sofort mitholen. Von Profisportlern erwartest du, dass die brennen, dass die alles abliefern. Und dann gehst du montags ins Büro und sagst, oh, die Woche ist aber noch lang. Entschuldigung, da erwartest du es und was machst du? Und das ist der Spiegel, den wir uns vorhalten können. Also liefern, weil unser Gang ins Büro ist genauso wie das Viertelfinale bei der EM. Das ist unser Job. Und diese Leidenschaft sollten wir mehr nach außen bringen, nach außen tragen und gerade kommunizieren.
Also Leidenschaft nehmen wir mit. Ich bringe aus Tennis Contenance, Haltung im Sinne von, stellst dir vor, ein Grand Slam Turnier geht zu Ende, 5 Sätze, vielleicht 5 Stunden, 6 Stunden in der Hitze gespielt und Publikum war auf der Seite des Gegners beispielsweise und dann wird die Trophäe überreicht und der zweite des Turniers, der sich durchgesetzt hat gegenüber 127 anderen, darf man ja auch nicht vergessen, kriegt dann so einen Teller, so einen Silberteller, ja, und muss trotzdem reden. Mhm. Und Gratulation in die Box des Gegners und in die eigene Box sagen, guys, we're gonna try again, wir versuchen das nächste Mal wieder und so weiter. Und so rasch, wenige Minuten nach dem letzten gespielten Ball, diese Haltung zu bringen und schon wieder bei sich zu sein, obwohl man eigentlich fix und fertig ist, ja, und nur noch heulen will oder ins Bett will oder wie auch immer. Das finde ich schon eine Art und Weise, sich leidenschaftlich dann trotzdem zusammenzureißen, die mir sehr imponiert und die ich glaube, wir in bestimmte Redesituationen mit hineinbringen können, weil da ist auch nicht alles Friede, Freude, Eierkuchen. Da sind immer wieder Challenges, da sind immer wieder Situationen, wo, keine Ahnung, jemand aus dem Publikum sich zu Wort meldet und anfängt, ein Co-Referat zu halten und du denkst, mein Gott, wann hört der endlich auf? Und wie kriegst du elegant diese Person dazu, dass sie aufhört zu reden und du kannst den Zügel wieder an dich nehmen und so weiter. Das einzuüben und dabei Haltung zu bewahren und dabei auch konziliant zu sein und dabei auch nicht andere verletzen, das imponiert mir aus der Welt des Tennis sehr und die Leidenschaft aus dem Fußball, das imponiert mir auch sehr.
Ja, aber das ist ein toller Punkt. Wir sind dann wieder bei der Haltung. Und gerade in schwierigen Situationen zeigt sich, welche Haltung wir wirklich haben. Wir können vorher viel darüber gesprochen haben, aber dann zeigt es sich, wie es wirklich ist. Und das ist ein tolles Trainingsprogramm. Gib mir noch die Möglichkeit, doch noch aus dem Fußball was zu nennen. Denk an 2006. Kurz vor der WM hat Klinsmann als Bundestrainer sich für Jens Lehmann im Tor entschieden, gegen Oliver Kahn. Und wir wissen, wie Oliver Kahn strukturiert ist. Der ist fast durchgedreht.
Not amused.
Und dann auf einmal zur Überraschung aller hat er gesagt, ich bleibe dabei. Alle haben gesagt, er fährt nicht mit. Der war aber klug genug zu sagen, das ist im eigenen Land und ich nehme meine Rolle an. Und dann kommt dieses Elfmeterschießen gegen Argentinien im Viertelfinale. Und er geht kurz vorher zu Jens Lehmann und gibt ihm die Hand und wünscht ihm viel Erfolg. Die Szene ist ja weltberühmt geworden. Das musst du erstmal machen.
Das musst du erstmal machen, ja.
Weil die beiden mögen sich bis heute nicht. Gibt es ja auch Gründe für, so zwei Torhüter, Entschuldigung. Aber diese Szene zeigt das nochmal, wie groß das sein kann. So eine Situation. Und Kahn hätte das lieber anders gehabt, das weiß ich. Er hat ja dann im Spiel um Platz 3 nochmal alles gezeigt, da war ich sehr froh, weil dann war das für mich ein kleines Happy End. Ich war aber dennoch Lehmann-Befürworter tatsächlich, als Torwart. Und das sind die Situationen, um die es geht. Und die geht es auf jeder Bühne, auf der wir stehen. Um die geht es. Ob das im Sport ist, wenn wir reden, wenn wir moderieren oder hier sitzen. Es geht darum, diese Haltung durchzuziehen. Und dafür müssen wir mit uns selber auch mal in die Analyse gehen und sagen, ist es echt meine Haltung und lebe ich das? Und ist es nicht eine Show? Nein, es muss echt sein. Das ist der Punkt.
Ich habe fertig.
Du hast fertig, dann ich auch.
Das war Episode 5. Sprich mit mir, voll bekloppt Sport und engagierte Sprache. Vielen Dank, Klaus, war sensationell toll.
Ich danke dir und vergiss unser Tennismatch nicht.
Nee, das werde ich nicht vergessen. Wir gehen auf den Court und wir haben eine Menge, glaube ich, selber auch gelernt jetzt in der vergangenen Dreiviertelstunde knapp. Mir bleibt zu sagen, schön, dass ihr dabei wart. Hört gerne weiter zu bei Sprich mit mir. Wir freuen uns über Abos und wir freuen uns, wenn ihr mal vorbeiguckt bei ohnesorgekommunizieren.de und zum Beispiel auch Themen, Hinweise gibt. Was sollen wir unbedingt mal machen oder wen sollen wir mal einladen
zum Auf jeden Fall.
Podcast? Da sind wir vollkommen offen für. Nächstes Mal geht es um das Thema, es muss nicht immer Raute sein, Körpersprache und Sprechen. Und natürlich ist das ein bildmächtiges Thema und da können wir jetzt schon sagen, YouTube sollte dort auf jeden Fall mit eine große Rolle spielen, weil wir werden diese Episode dann auch im Bewegtbild mitnehmen, aber auch versuchen, so attraktiv zu gestalten, dass es als Audio-only immer noch Sinn macht.
Genauso machen wir das.
Dankeschön, auf bald.
Bis dann, ciao.